Vivi und mein Sohn harmonierten von Anfang an so gut, als wären sie schon immer zusammen gewesen.
Herzlich willkommen zur 14. Folge von Hufspuren im Licht, wenn Pferde ihren letzten Weg gehen. Mein Name ist Stefanie Hegmann-Zehli und ich spreche hier mit Menschen, die ihr Pferd loslassen mussten. Ihre Geschichten sollen anderen Pferdemenschen Mut machen, denn eins steht fest. Irgendwann kommt der Tag, an dem wir uns von unserem Pferd verabschieden müssen. Somit geht es in diesem Podcast darum, dass Liebe und Vertrauen stärker sind als die Angst vor diesem letzten Moment. Und du wirst deutlich spüren, dass die tiefe Verbindung zwischen Pferd und Mensch weit über diesen letzten Weg hinausgeht. Heute hört ihr die Geschichte von Ute Tietje und ihrem verstorbenen Seelenpferd Divi. Divi ist ein erfolgreiches Westernpferd gewesen. Sie ist am 14. April 2016 verstorben und 29 Jahre alt geworden. Ute blickt auf gemeinsame 26 Jahre zurück und nimmt uns nun mit in eine magische Beziehung, denn allein ihr erstes Zusammentreffen war schon vorbestimmt. Liebe Ute, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Hallo Steffi, ich bedanke mich, dass ich heute hier sein darf, um über mein Seelenpferd Divi zu sprechen. Denn alles, was mit Divi zusammenhängt, bewegt mich immer noch sehr.
Liebe Ute, wie ich aus unserem Vorgespräch herausgehört habe, bist du ja ein Meilenstein in der Western-Szene. Magst du dich der Zuhörerin, dem Zuhörer direkt vorstellen?
Nun ja, es war halt ein langer Weg dahin und ich kann ja eben den Weg mal beschreiben. Also ich bin 77 Jahre alt und lebe seit 2007 in einem Vorort von Pferden. An der Aller, ich schreibe Bücher über verschiedene Themen, natürlich auch über den Western-Reitsport, reise aber für die anderen Themen auch ferne Länder. Also mein Leben war insgesamt ziemlich bunt.
Das klingt gut.
Und ich bin in Aachen aufgewachsen, der Pferdestadt schlechthin, und habe im Alter von 12 Jahren angefangen zu reiten und bin im ersten Jahr jede Stunde 2 bis 4 Mal vom Pferd gefallen. Ich musste nämlich die Tiere reiten, die sehr schwierig waren, da mein Papa nicht den Reitlehrer bestochen hatte, damit ich ein nettes, sanftes Pferd bekam. Aber ich wollte reiten lernen und darum klappte das auch. Und natürlich, wenn das Schio war, dann war ich eher auf dem Reitplatz draußen als in der Schule zu finden. Aber es wurden eh auf dem Gymnasium keine Klassenarbeiten geschrieben, weil die halbe Klasse weg war.
Ja, guck mal, ist auch interessant.
Naja, und irgendwann war es dann auch soweit, nach ein paar Jahren wirklich harter Arbeit, konnte ich wegen eines, also ich hatte einen ganz exzellenten Reitlehrer, der sich auch dann Bein gebrochen hatte, sodass ich dann seine Arbeit tun musste, Erfolge in Dressur und Springen bis Klasse M verbuchen, eben auch zum Teil auf Pferden, die ich selbst mit ausgebildet hatte, unter seiner Anleitung natürlich. Ein eigenes Pferd hatte ich nicht und während der Studienzeit in Wiesbaden habe ich einen Reiterhof, einen kleinen Reiterhof in Mainz-Fintel geleitet und auch dort den Unterricht gegeben. Der Traum vom eigenen Pferd, der ging allerdings erst 1980 in Erfüllung. Ich war 1979 mit meinen beiden Söhnen nach Niedersachsen zu meinem zweiten Mann, einem Landtierarzt mit 3 Kindern und Landwirtschaft gezogen, ehemaliger Hannoveraner Züchter. Wir hatten natürlich auch Stallungen da. Sein ältester Sohn ritt auf einem Norweger Fuchsjachten, seine Tochter hatte ein Pony. Und ich kaufte mir dann eine Hannoveraner Stute. Aber die hat mich nicht glücklich gemacht. Das war nämlich der absolute Rennmaus. Und wenn ich in den Wald ging, hatte ich nur zu kämpfen. Sie konnte nur eins, rennen, rennen, rennen. Dann habe ich 82 meine Liebe zum Western-Reitsport entdeckt und habe dann die Rennmaus verkauft. Die ist danach mit ihrer Besitzerin, die sehr glücklich war, Distanzrennen gegangen. Und die sollen beide sehr glücklich gewesen sein.
Ach, ja, kommt immer alles zum guten Zeitpunkt zusammen.
Ja. Und dann dieses Westernpferd, eine Schickstute namens Niki, die hatte genauso viel Ahnung vom Westernreiten wie ich. Die wurde mir, mich graust es heute noch, mit einer mechanischen Heckemur verkauft, also ein Mordinstrument und einem Sattel, auf dem man überall saß, nur nicht, wo man hingehörte. Aber damals gab es nichts. Na, als ich anfing, gab es so gut wie nichts. Da war ein Haus, da waren lauter Sättel drin, alles alte mexikanische Sättel. Und wie gesagt, es ging nicht. Naja, und ich musste mir dann auch anhören im Hannoveraner Zuchtgebiet. Also wenn deine Kinder so reiten, haben wir noch Verständnis dafür. Aber du bist eine erwachsene Frau, du solltest vielleicht anständig reiten. Also so Sachen, die damals so waren. Naja, diese Stute war im Übrigen auch eine Durchgängerin. Sobald ein Pferd dabei war, ging die durch. Die muss einen Unfall gehabt haben. Ich habe es herausgefunden. Sie war später eine Lebensversicherung für meine Reitschüler. Ich habe ein Jahr gebraucht, aber danach war sie eine Lebensversicherung im Gelände, auch mit vielen anderen Pferden. Naja, und dann kam ein zweites Pferd dazu für den Sohn Sascha, den Älteren, eine ehemals klassisch gerittene Pinto-Stute. Die haben wir umgestellt und da ist mein Sohn und ja, ich auch ein bisschen sehr erfolgreich gestartet. Denn mein Sohn war damals 8 Jahre und wir hatten also auch da viele Titelerfolge. Wie soll ich sagen, irgendwo war das Ende der Fahnenstange erreicht, weil sie konnte einfach nicht mehr bieten. Sie gab es nicht her. Und 1980 bin ich dann mit meinen beiden Söhnen, meinen beiden Pferden und einem Hund aus dem Tierheim auf meiner Ranch gezogen, die ST von Sascha Tietje, Moorland Ranch hieß, in Kirchlinteln bei Verden. Und im Frühjahr 1990 kam dann Lady Dividend Hart zu uns.
Das ist unsere Divi, oder?
Ja, das ist unsere Divi.
Ja, worüber wir jetzt reden, ja, gleich.
Und ich bin dann 1992 nach den vielen Erfolgen von Divi auf Meisterschaften von der Amateurklasse ins Profilager gewechselt. Hatte eigentlich nie so wirklich daran gedacht, aber das geschah auf Bitten von vielen Reitern und auch von den Eltern reitender Kinder, die natürlich gesehen haben, wie mein Sohn da ritt und die gesehen haben, wie haben sie ausgebildet. Ich also, na gut, die haben mich halt dazu gebracht, habe ich aber erst gemacht, nachdem ich den deutschen Meistertitel hatte. Dann habe ich gesagt, so, jetzt bin ich dafür bereit, anderen Menschen zu unterrichten. Nämlich, da muss ja auch was sein. Es gab ja damals keine Ausbildungsschienen oder irgendetwas für Westernreiter. Ja, wo ich sehr stolz drauf bin, ist, dass ich zu den ersten beiden Trainern in Deutschland gehöre, die das EWU-Westernreitabzeichen ausbilden durften. Der andere ist Hubertus, aus dessen Bücher ich ja heute auch verlege. Der ist aber gestorben, der Hubertus. Naja, und ich habe dann eben als Fachjournalistin seit 87 für viele Magazine gearbeitet, mit Fachberichten zum Westernreitsport, über Ranches, Museen, Reisen, Reiterporträts, Weltmeisterschaften, USA und ja, Großveranstaltungen und so weiter. Und 99 habe ich dann das erste für Frank Kosmos, die haben mich beauftragt, ein Lehrbuch zum Westernreitsport geschrieben und 2000 das Lexikon und danach dann eben viele weitere Bücher im Buffalo Verlag. So, und 2007 musste ich dann schweren Herzens meine Ranch aufgeben. Meine beiden Söhne waren aus dem Haus und die berufsbedingten Reisen kamen dazu, das Schreiben von Büchern, die Verlagsarbeit. Es wurde eben einfach zu viel auf der Ranch und mein Stallhelfer war inzwischen fast 80 Jahre alt. Und da begann auch dann der Niedergang, wie wir sagen. Oder das, ja, das, wo es für Divi ja nicht mehr so gut ging.
Ja, da kommen wir gleich noch zu. Mein Pferd. Ja, also wir sprechen jetzt über eure Divi, weil ja, sie gehörte ja dir und deinem Sohn, Sascha. Aber du übernimmst ja heute die Storytelling. Ich fange immer damit an, wenn wir jetzt als Zuhörer nun die Augen schließen, welches Bild soll von Divi vor unserem Auge entstehen?
Eigentlich genau wie auf dem Foto, was ich dir geschickt habe, weil das drückt alles aus, was sie war. Es zeigt ihr Selbstbewusstsein, ihren Stolz, ihre Gelassenheit und ihre großen, klaren, ruhigen, braunen Augen. Das ist Divi auf dem Bild. Darum wollte ich auch nicht drauf, sondern nur sie, weil sie ist eben, ja, Divi ist Divi.
Also die Zuhörer können das auf dem Cover bewundern. Zwar in sehr kleiner Form, aber das kann man schon sehen.
Ein Palomino.
Ein Palomino.
Die hat noch schöne braune Augen.
Oh ja, sehr schön. Ja, und wie war jetzt deine erste Begegnung mit Divi?
Nun ja, es war eben der Kauf. Das war also eine sehr merkwürdige Sache und sie war irgendwie für uns bestimmt. Wie ich schon vorher sagte, die kleine Scheckstute irgendwie konnte nicht mehr geben, weil sie es, wie soll ich sagen, nicht hergab einfach. Und ich suchte für meinen Sohn auch ein anderes Pferd und dann ein bekannter Turniersprecher und Pferdemann, der wusste seit der deutschen Meisterschaft 1989, dass ich für meinen Sohn Sascha ein neues Pferd suchte. Der war ja nun auf der kleinen Pinto-Stute erfolgreich gewesen, aber wie gesagt, es reichte nicht. Er rief mich Anfang Januar 1990 an und sagte mir, dass ein bekannter Trainer sehr gute Pferde aus den USA importiert hätte. Wir sind also am nächsten Wochenende, ich habe mich angemeldet, am nächsten Wochenende hingefahren. Am Morgen, als wir frühstückten, da sagte mein Sohn zu mir, ich habe heute Nacht von einem Pferd geträumt, das wir kaufen wollen. Ich sagte, ich auch und konnte kaum glauben, dass wir beide genau denselben Traum mit zwei Palominos hatten, die nebeneinander angebunden standen. Wir waren noch nie dort gewesen. Und als wir ankamen, also diesem Ort, den wir vorher nie gesehen hatten, standen da die beiden Palominos.
Oh. Das ist ja schon spannend, ja.
Wir ließen uns dann auch die beiden, also mehrere Pferde raussuchen, die beiden Palominos auch. Der eine Palomino wurde von einem guten Bekannten trainiert, der es als, uns als Ideal ans Herz gelegt hat. Das Pferd hat ihn an dem Tag abgeworfen, wobei ich dachte, das brauchen wir eigentlich nun nicht. Für mich war es auch ein Zeichen. Und dann kam die Auswahl, die mein Sohn ausprobieren wollte. Es war ein schwarzes Pferd und dann die andere Palomino-Stute. Vivi und mein Sohn harmonierten von Anfang an so gut, als wären sie schon immer zusammen gewesen.
Schön.
Vivi war ja erst 3 Jahre alt da gerade, ne? Die blieb dann zur weiteren Ausbildung dort und in Osterferien machte mein Sohn dann ein Praktikum, um dann das Pferd nach Hause zu holen. Und was ich beeindruckend fand, war, ja, wo er uns das also voll dann nochmal gesagt hat. Denkt daran, sie ist noch ein Baby.
Ach, wie schön. Das ist ja eine tolle Einstellung von einem Trainer und letztendlich ja auch Verkäufer und zeigt ja auch, wie wertvoll man mit den Tieren umgehen kann. Ja, da habt ihr alle drei Glück gehabt, ne? Die wir inklusive.
Das kann man sagen.
Divi ist ja eigentlich ihr Rufname. Ihr voller Name ist ja Lady Dividend Heart. Ein Quarter Horse aus alten Rentschblutlinien mit uralten Instinkten. So hast du sie mir im Vorfeld beschrieben. Ja, und so kam sie somit dreijährig zu euch. Ihr habt dann eine Menge erlebt, denn ihr wart letztendlich 26 Jahre zusammen und sie ist 29 Jahre alt geworden. Deutsche Meisterin und sogar mehrfache Europameisterin. Was ich dementsprechend so schön fand in deinem Nachruf an Divi, den man auf deiner Webseite nachlesen kann, dass du geschrieben hast: Wir haben immer darauf geachtet, dass du immer nur das geben brauchst, was du auch gerade kannst in deiner Ausbildung. Und das fand ich persönlich sehr berührend bei solch einem erfolgreichen Turnierleben.
Das hat ja auch das ausgemacht, dass sie für uns alles getan hat.
Ja, sehr schön. Ich habe gerade Gänsehaut. Dann habt ihr ja euer erstes Versprechen auf dem Wunsch hin vom Trainer erfolgreich umgesetzt. Was war so für dich der herausragendste Glücksmoment?
Nee, also da gibt es keine, da gibt es keine einzelnen. Es waren so wahnsinnig viele. Wenn wir alleine unterwegs waren, die Geburt ihrer beiden Fohlen, die Siege im Turniersport, das war alles so besonders und wir haben jeden dieser Glücksmomente eben zu schätzen gewusst, dass man gar nicht sagen kann, das war der Glücksmoment.
Aber wenn du jetzt einfach mal so überlegst, ja, welche Geschichte möchtest du mit dem Zuhörer, der Zuhörerin teilen?
Naja, ich meine, was mich also, wie soll ich sagen, beeindruckt hat, das war, als wir im Renngalopp über einen Weg bretterten, wirklich im Renngalopp, und da ist mir eine Schraube aus dem Zaumzeug gefallen und das ganze Zaumzeug hing ihr vor der Brust. Und dass da eben ein leises Fohlen Leichtgewichtsverlagerung genügt hat, um sie zum Stehen zu bekommen. Ich bin dann mit dem Zügel um den Hals nach Hause geritten. Aber wie gesagt, da hat nie eine wirkliche Gefahr bestanden. Sie war genauso erstaunt wie ich.
Ja, ist alles gut gegangen.
Richtig.
Ja, also sie hat zwei wundervolle Fohlen euch geschenkt. Die habt ihr dann auch behalten.
Nein, das eine hat unseren Stallmate gekauft, hat leider nie viel damit gemacht. Und das andere Tier wurde verkauft und ist dann an einer Kolik gestorben.
Ich habe mir noch notiert, dass sie ja schon in jungen Jahren auf der, ich kenne mich da ja nicht mit den Turnieren so aus, aber QHEM in Aachen war, der Amerikaner in Augsburg und der deutschen Meisterschaft in Münster. Das waren dann erfolgreiche Momente. Mich hat es total wirklich wieder gefreut. Dann hast du auch geschrieben, die tagelangen Ritte in der Natur, die haben mich total beflügelt mit ihr.
Nun ja, das war ja erst nach ihrer Turnierzeit. Da habe ich sie dann im Gelände voll eingesetzt, weil wenn wir Turniere gingen, dann, wenn wir Turniere an 2 Wochenenden hatten, dann haben wir sie mittwochs trainiert und die restlichen Tage stand sie auf der Wiese, hat sich erholt vom Turnier, um dann aufs nächste Turnier zu gehen. Denn sie wusste, was sie zu tun hatte und da musste nicht noch mehr dran trainiert werden.
Und was hat die gemeinsame Zeit für dich so besonders gemacht?
Ja, dass sie eigentlich uns immer alles gegeben hat und wir sie respektiert haben als das Pferd, das sie war. Sie war sehr eigensinnig. Das konnte sie also durchaus sein. Sie war zum Beispiel beleidigt, wenn ich 3 Wochen in den USA war. Dann ließ sie sich von mir auf der Wiese nicht fangen. Da hat sie gesagt, jetzt hast du mich 3 Wochen nicht angeguckt, warst 3 Wochen nicht hier, also was willst du von mir? Da musste ich schon alle Pferde von der Wiese holen, um sie zu kriegen, wenn ich mit ihr ausreiten wollte. Also sie war schon, ja. Sie war eben ein Pferd mit sehr, sehr starkem Charakter. Nicht zum Beispiel auch mit darum, die Leute, die fragen ja immer, das Pferd ist in jungen Jahren als Dreijährige schon Gott weiß was gegangen. Aber auch da, wir haben sie niemals in Reining im ersten Jahr ausgebildet, weil das ist eine Disziplin, die ein junges Pferd sehr fordert. Nicht, sondern nur in den ganz normalen Sachen. Sie konnte später alle Disziplinen gehen, außer, ist sogar eine Working Cow Horse gegangen, außer Cutting. Sie konnte alle Western-Disziplinen gehen. Und ja, sagen wir mal so, die Krone eigentlich dessen, wo sie gezeigt hatte, wer sie ist, allen gezeigt hat, wer sie ist, das war auf der deutschen Meisterschaft im Barrel Race. Das war 1990 oder, nee, 91 war das. Und zwar hatte er spaßeshalber mal ein Barrel Race, Tonnenrennen, ne? Spaßeshalber mitgemacht auf der Landesmeisterschaft Niedersachsen, weil da gab es Geld zu gewinnen und er brauchte auch ein bisschen Geld als junger Mann. Und da hat er mich gefragt und sage ich, ja, mach mal, mal gucken. Und er ist mit ihr auf Anhieb Landesmeister geworden. Diese Landesmeister bedeutete, er musste auf der deutschen Meisterschaft sich nicht mehr fürs Finale qualifizieren, er war gesetzt. In diesem Tonnenrennen, das war also noch in Münster, das Stadion war voll, das kochte da alles. Zweimal ist sie um die Tonnen gegangen zu Hause im Trab. Wir haben ihm nur gezeigt, du musst eng um die Tonnen gehen. Und dann hatte sie das drauf. Sie ist nie im Galopp um diese Stangen gegangen, außer in, eben auf diesen Turnierstarts. Und die Stangen auch um die Tonnen. Dann hieß es dann ja auch, was willst du mit deinem Trailgaul hier? Sie war damals schon Europameisterin im Trail. Und was willst du mit deinem Trailgaul hier? Du hast ja eigentlich gar nichts zu suchen. Naja, und dann ist er gestartet und hat eine Zeit, die in Deutschland so dann nicht mehr geschlagen wurde, gegangen. Das heißt, als zweiter Starter, die anderen sind fast verrückt vor Entsetzen geworden. Und er hat tatsächlich gewonnen. Aber Fakt ist eben, ich habe es auf Video, die anderen waren verzweifelt, die haben sich verritten, aber die haben ihre Pferde spawniert, die haben ihre Pferde geschlagen. Und mein Sohn hat nur eins gemacht, er ist mit ihr in die Tonnen gegangen und als er die letzte Tonne hat, hat er geschnalzt, die Hand nach vorne genommen und sie ist gerannt, als wäre der Teufel hinterher. Mehr hat sie nicht gemacht. Sagen wir mal ganz einfach, sie hat also diese Sachen gemacht und ich bin ja selbst auf der deutschen Meisterschaft, das war die, wo ich deutsche Meisterin bin. Ich sage auch heute noch, sie hat eigentlich diese Meisterschaft gewonnen, nicht ich. Ich habe nicht gewusst, wer wen reitet. Ich musste nur ein Hindernis andeuten und sie machte es und ich habe immer nur gedacht, hoffentlich merkt der Richter nicht, was hier vor sich geht. Ja, da war diese geistige Verbindung und das war da. Also ich hätte sie, glaube ich, nicht mal stoppen können, nachdem sie wusste, okay, ich muss jetzt rückwärts und dann muss ich dann den rechten Winkel machen. Sie machte es einfach.
Boah,
Und
wunderbar.
das sind diese Verbindungen, ne?
Ja, die sind eigentlich auch unbeschreiblich.
Ja, und was ihre Eigenwilligkeit angeht, da ist noch was. Ich habe dann später, als mein Sohn dann in Texas, in Gainesville, da hat er Pferdewissenschaften studiert, als er da drüben war, habe ich sie dann Reitschülern zur Verfügung gestellt. Zwei Mädels waren auch sehr erfolgreich davon, die ließ ich aber nicht von jedem reiten. Ich hatte sehr gute Reitschüler, die kamen mit ihr nicht klar. Diese beiden Mädels. Und dann wollte ich sie auch mal im Reitunterricht nehmen. Ich hab den dritten Versuch abgebrochen. Die Leute saßen da drauf. Wenn die Leute Glück hatten, ging sie noch bis auf den Hufschlag. Und dann blieb sie da stehen. Sie musste in den Trab geknufft werden und ich konnte es auch nicht ertragen, das zu sehen. Also das ging nun gar nicht. Und sie hat mich angeguckt und hat mir eigentlich gesagt, nimm diesen Menschen von meinem Rücken. Also sie hat mir so klar zu verstehen gegeben, dass sie das nicht mitmacht. Ich habe sie auch dann rausgenommen, weil ich gesagt habe, nein. Niemand tritt mein Pferd, um es in den Trab zu kriegen oder irgendetwas. Ich habe sie rausgenommen. Während Niki, die alte Scheckstute, die war beleidigt, als ich sie aus Altersgründen rausgenommen habe. Ich musste sie wieder reinnehmen, weil die sowas von traurig war. Also das
Ja.
Gegenteil.
Aber es ist doch wunderbar, wenn einfach so auf die Pferde geguckt wird, ne? Was brauchen sie? Was möchten sie? Was liegt ihnen? Ist doch schon mega. Ja.
Ja, wir sind ja einmal sogar gestalkt worden. Ich habe ja jedes Jahr noch ein Pferd dazugekauft, was wir ausgebildet haben. Und auf der Europameisterschaft in Aachen sind uns Leute aus Bayern, die sind immer hinter uns hergelaufen. Wir haben es nicht gewusst. Die sind sogar, waren sogar nachts da, wenn wir abends um 10 noch mal gucken gekommen sind. Die haben per Telefon dieses Pferd, was den Jahr zu verkaufen war, bei uns gekauft, weil sie gesagt haben, wir haben gesehen, wie ihr auf dem Abreiteplatz und sonst mit dem Pferd umgegangen seid. Wer so mit seinem Pferd umgeht, da kann man auch ein Pferd kaufen. Das war natürlich auch eine tolle Sache.
Doch Mensch, ja.
Ja, und gut, und die Ritte, muss ich sagen, also ich bin mit ihr im Dunkeln durchs Moor geritten abends oder habe dann nach Sonnenuntergang Freunde besucht und wir sind dann im Dunkeln wieder zurückgeritten. Also sie war absolut trittsicher und zuverlässig, ne? Und dann eben die Ausritte mit den Freunden in Mecklenburg, dann im Watt, wobei sie auch da sehr sicher war. Die anderen sind in die Schlittlöcher reingelaufen, sie nie. Sie hat davor gestoppt und hat gesagt, hier trete ich nicht hin. Also sie war auch da irgendwie unheimlich sicher.
Macht richtig Freude zuzuhören.
Aber eins möchte ich auch noch sagen. Nicht, sie ist ja nun sehr früh gegangen, viele Turniere gegangen. Mit 29 Jahren hatte sie noch absolut klare Beine, weil wir sie nie überfordert haben. Die waren richtig klar auf den Beinen, da war nichts. Am Rücken hatte sie dann Probleme, wenn es regnet und Wind war. Sie hat auch den ersten Pavillon auf deutschen Turnieren gehabt, mit Decke und wo wir sie eingedeckt haben. Wir schliefen ja im Pferdehänger immer neben ihr. Auf diesen Turnieren, ich meine, Meisterschaften gibt es ja Stallungen, aber weil sie einfach das nicht abkonnte, ja, dann verspannte sie und da haben wir natürlich auch alles getan, damit sie sich da wohlfühlte.
Ja, guck mal, da wird man direkt kreativ, kommt mit Pavillon da an. Sehr gut.
Damals gab es die noch nicht, so ein weißer Pavillon, wie man die heute überall sieht. Das war also der erste und alle zogen da vorbei und haben den Pavillon bewundert. Im nächsten Jahr hatten alle einen.
Ja, guck mal. Witzig, ja. Jetzt kommen wir ja so in die Richtung, ich sag mal, alt werden, ne? Also du hast vorhin schon bei deiner Vorstellung gesagt, als du deine Ranch aufgegeben hast, ab dann verzeichnete sich so eine Veränderung bei dir und ihr. Kannst du da mal drauf eingehen?
Ja gut, der Wendepunkt war also eben tatsächlich, als ich im Mai 2007 die Ranch aufgeben musste, weil es eben halt zu viel für mich war. Nicht also kräftemäßig, aber auch finanziell. Die Söhne waren aus dem Haus und das Schreiben und dieser ganze Kram. Tja, und dann begann für die wie eben eine Odyssee durch verschiedene Ställe. Das war also Anfang vom Ende eigentlich letztens. Es war schwierig, sie unterzubringen, wie sie gewohnt war. Tagsüber auf der Weide, nachts im Offenstall, 60 Quadratmeter großes Paddock. Also sie hatte bei mir eben alles. Den hatte sie auch für sich alleine, aber direkt am Haus. Da ich nun auch viel unterwegs war, war mir natürlich wichtig, dass sie gut untergebracht war. Die ersten 18 Monate war sie dann bei einer Freundin von mir, einer Tierärztin, deren Tochter hatte bei mir auch ihre Reitausbildung. Und sie lebte dort auf einer großen Weide im Offenstall, aber relativ weit weg, sodass ich also auch seltener hinkam. Und wenn, kam ich auch nicht an sie ran, weil eine andere Stute sie sofort abdrängte und attackierte. Ne, aber sie konnte dann nach den 18 Monaten auch nicht länger da bleiben, weil der Bauer meiner Freundin den Stall gekündigt hatte. Dann habe ich im November 2008 einen Stall 15 Kilometer entfernt gefunden auf den Stall Weidegang. Und anfangs ging es ihr da eigentlich auch gut. Und dann wollte der Besitzer ab Mitte 2009 möglichst viel Geld verdienen und stopfte das Paddock voll. Ich weiß noch, wie die wie nach einem Spaziergang nicht mehr ins Paddock zurück wollte. Ich war schon auf der Suche nach was Besserem, aber sie wollte da nicht zurück zu diesen Pferden, weil da waren eben auch Randalierer im Paddock und der war auch uneben und verwinkelt und so kam es dann auch im November 2009 zu einem Unfall. Eine üble Fleisch- und Hautverletzung am Bein in Höhe des Karpalgelenks. Und dann kam sie nach dem Klinikaufenthalt zurück in den Stall, hatte dann aber dann eine Einzelbox, weil sie auch nicht so viel gehen wollte, rennen sollte. Und nur in dem Paddock da standen zwei bissige, tretende Ponys. Das heißt, ich kam kaum an sie ran, geschweige denn, dass ich sie dort anbinden und verarzten konnte. War auch keine Beleuchtung. Also beim Verbinden, es war ja auch Winterzeit, so dass es und bei Regen, es war ja also eben problematisch. Und ich habe dann im November 3 Kilometer von mir entfernt einen Stall mit einer freien Box gefunden. Ein komplett geschlossener Stall, obwohl jede Box ein eigenes Außenfenster hat. Nun war es auch ein sehr kalter Winter. So, und ich fuhr also zweimal am Tag zum Verbandswechsel hin. Es war 2010, das war dieser Winter, wo wir fast 3 Monate hier Eis auf den Straßen hatten. Also da ging so gar nichts. Naja, also es war also immer alles dicht und sie fing auch an zu husten, als sie wieder bewegt werden durfte. Dann gab es Hallenregeln, die mich ausbremsten. Man durfte nur mit Trense, keinesfalls mit Halfter longieren. Und wenn man sie frei laufen ließ, dann muss man die 3 oder 4 Spiegel mit Vorhängen verdecken. Das war vorgeschrieben. Das heißt also für mich unverständlich. Kein normales Pferd springt in einen Spiegel, für mich zumindest nicht. Naja, das war also eben alles. Und das war also, und sie wurde auch immer apathischer und trauriger. Für sie war das ein Pferdegefängnis. Sie hat noch nie so gelebt vorher. Da war ich wieder auf der Suche und habe im Januar dann einen Stall 13 Kilometer von mir entfernt gefunden. Eine große Box, die täglich gemistet wurde, wie man mir sagte. Der Paddock davor. Und der wurde aber dann wechselseitig mit dem Pferd in der Nebenbox genutzt. Allerdings leider keine Späne, weil Divi hat sich irgendwann wahrscheinlich durch nicht so gutes Heuwetter eine Allergie geholt. Ja, und außerdem sollte auch Weidegang da sein. Na, kommen wir erstmal dazu, wie sie überhaupt dahin kam. Die Straßenverhältnisse sagte ich ja eben schon. Keine Hänger. Transport möglich. Wir hatten -10 Grad und ich habe sie dann an der Hand dorthin gebracht, 9 Kilometer quer durch die Feldwege, durch Schneeverwehungen. Ich habe mich ein paar Mal hingepackt. Sie hat dann jedes Mal verwundert geguckt, denn ich habe sie natürlich auf dem Schnee laufen lassen und bin selber auf dem Glatteis gelaufen. Anders ging es ja nicht. Wir sind durch Eisenbahnunterführungen durch, also auf jeden Fall, naja, in der Nähe des Stalles hat die wieder an die Pferdeviren gehört und hat vielleicht einen Sinn in der Geschichte gesehen, weil vorher, ich sah es ihren Augen an, dass sie gesagt hat, was machen wir hier eigentlich? Sie hat es nicht verstanden. So, aber da konntest du auch nur einen Monat bleiben. Denn das tägliche Ausmisten war nur ein Äpfel absammeln, sodass die Matratze da eben vorhanden war und sie fing also fürchterlich an zu husten. Auch mit dem Auslauf und der Weide war also da keine Rede mehr von. Dann habe ich also im März wieder einen neuen Stall gefunden, 15 Kilometer entfernt von mir. Ein kleiner Privatstall und die hatten maximal zwei Gastpferde. Und die, also zu den eigenen, ne? Ja, im Sommer große Weiden, im Winter Stallungen im Außenbereich zum Rein- und Rauslaufen mit riesigem Paddock. Ja, da ist sie dann auch bis April 2016 hat sie gestanden. Das war also der Stall, wo sie bis zuletzt war. Im Februar 2012 gab es dann einen Zwischenfall. Ein Pferdeschänder hat sich über sie hergemacht und sie erheblich verletzt. Geärgert hat mich, die Polizei hat das sowas von runtergespielt, ein Mensch, der keine Ahnung hat, und machte dann den Wallach, der dort stand, dafür verantwortlich. Der Tierarzt hat aber eindeutig bestätigt, was da stattgefunden hat.
Ach
Und die
Gott.
Polizei, kann ich heute noch nicht glauben, hat es auch nicht weitergegeben. Die Amtstierärztin, auch eine ehemalige Reitschülerin von mir, hat das 8 Tage später von ihrer Tochter erfahren, weil in der Schule darüber geredet wurde.
Boah.
Und die Polizei hat dann gesagt, ja, sie wollten eben die Bevölkerung nicht beunruhigen. Hier stehen so viele Pferde, da muss man doch wissen, wenn so ein Irrer da rumläuft.
Ja.
Na gut, haben sie nicht. Naja, Anfang war das ja auch ganz toll, wo sie stand. Und dann ab 2014 wurde die Weide in kleine Stücke unterteilt, sodass selten, dass also dieses freie Laufen auf den Weiden nicht mehr möglich war. Und sie nahm auch ab, weil diese angenagten Flächen, das war halt nicht viel. Und wenn es sehr wenig wurde, wurde sie auch ebenso, da war noch so ein kleines weißes Pony von der Leitstute gejagt. Das heißt, sie kriegten nicht mehr genug zu essen. Und sie war auch traurig, wenn ich kam und ihr spazieren ging. Dann habe ich sie ja immer am Wegrand grasen lassen, weil ich das ja auch merkte. Und ich konnte es also auch nicht, ja, ich konnte nichts machen. Ich habe es also versucht zu intervenieren. Aber es musste so sein mit diesen kleinen Paddocks. Und das alles hat mich natürlich unheimlich traurig gemacht. Und dann wurde im Winter 15 auf Silage umgestellt und ich war immer der Meinung, dass sie das nicht gut vertrug. Warum, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Und ich muss sagen, es gute Silage, der Mann war selber Landwirt und ihre Pferde vertrugen das anscheinend gut, also sie wohl nicht. Und ab Januar 16 hatte sie dann erstmals Kotwasser und das verschlimmerte sich so, dass ich das dann aber untersuchen lassen. Aber da war nichts Krankhaftes, also konnte es nur sein. Ja, und da hat mich dann die Angst zermürbt, weil sie wurde ja auch immer dünner und kraftloser und also ich sah ja, wie sie zerfiel. Und das hat mich also auch zermürbt, immer Angst vor einem Anruf zu haben zu müssen, dass es dir nicht gut geht. Ich war zuletzt jeden zweiten Tag, um ihren Popo und den Schweif zu waschen. Mal war es besser, dann war es wieder schlimmer und ich fühlte einfach, dass es zu Ende ging. Durch das Winterfell sah man eigentlich auch gar nicht, wie mager sie geworden war. Und dann habe ich mit der Amtstierärztin gesprochen und die hat mir ganz klar gesagt, wenn das so weitergeht, würde sie früher oder später mit einem akuten Nierenversagen auf dem Boden liegen. Und das war natürlich für mich ein No-Go. Moment, jetzt muss ich mal. Na, ich habe mir dann vorgestellt, wie sie dann nachts am Stall bei Kälte und Regen da liegt und keiner ihr zur Hilfe kommt. Und das hat mich krank gemacht. Und dann habe ich mich eben zum letzten Schritt entschieden. Und nachdem ich schon den nächsten Montag dann als Abschiedstermin vorgesehen hatte, kam am Freitag der Anruf, der Dauerdurchfall sei weg und ich war erleichtert und es würde uns Zeit geben. Und ich wusste auch, die einzige Rettung war eine komplette Nahrungsumstellung auf Heu und Dauerzugang oder Raufutter vielleicht gewesen, aber das war ja überhaupt nicht möglich. Ich suchte ja schon so lange nach einer anderen Unterbringung, aber es gab eben einfach nichts. So, und jedes Mal, wenn ich ja zu ihr fahr und kam, fuhr und dann kam ich ja, an der Weide eines Hannoveraner-Züchters vorbei, wo all diese Pferde da vom Frühjahr bis zum Spät in einer Herde grasten. Und dann, ja, dann dachte ich immer an sie, dass ich ihr auf die letzten Tage nichts Besseres geben konnte. Naja, und dann kam an der Montag, dann kam nachmittags der Anruf, der Durchfall sei wieder da, schlimmer als zuvor, so, dass ich dann also die Entscheidung treffen musste, damit sie nicht leiden musste.
Ja, und vielleicht war es auch erstmal noch so ein Zeichen von ihr, dass es erstmal wieder besser war. So, guck mal, sie hat mich verstanden, ne?
Ich kann es nicht sagen, aber wie gesagt, da wusste ich, das geht nicht mehr.
Ja. Aber dann war es ja für dich auch deutlicher, die Entscheidung dann zu treffen.
Ja, sicherlich, weil da war es ja ganz klar, es würde jederzeit wiederkommen und es würde das passieren, was meine Bekannte mir gesagt hatte.
Ja.
dass sie dann Nierenversagen und sie liegt dann da und es regnet, also und keiner ist bei ihr, weil das war, der Stall war auch nicht direkt am Haus von den Leuten, sondern der war auch immerhin 500 Meter weg.
Dann war die größte Sorge wirklich, dass sie in einem Moment umfällt, wo gar keiner das mitbekommt und dass sie dann halt im letzten Moment noch sehr stark leidet.
Ja, dass ich ihr nicht helfen kann.
Der letzte Moment. Wie war dann der letzte Moment für dich? Was war für dich die schwerste Herausforderung?
Sagen wir es mal so, ich habe das aufgeschrieben, weil ich lese mal vor, was ich so aufgeschrieben habe, weil das war, ist die beste Möglichkeit, es zu verarbeiten und auch den Schmerz zu überwinden. Ich war also sehr froh, dass der letzte Tag sonnig und windstill war und ich mich für heute entschieden habe und nicht für den Morgen, für den nächsten Tag, also wo dann Sturm und Regen angekündigt war. Und ich kam mir trotzdem vor wie eine Verräterin, denn sie hatte ja unserer Familie immer alles gegeben. Ich habe sie halt in den letzten Jahren nicht beschützen können. Ich muss mal Brot backen.
Ja, alles gut. Nimm dir alle Zeit.
Ich war ja auch diejenige, die entschieden hat, dass ihr Leben heute endet. Ich habe sie dann noch mit ihren Freunden Heulage fressen lassen und dann habe ich sie herausgeholt und habe sie dann mit ihrem Lieblingsmüsli gefüttert, ein bisschen Gras fressen lassen und dann kam der Tierarzt und ich habe sie nochmal umarmt. Sie ließ sich auch ruhig die Injektion verpassen und erst die Betäubung, dann die tödliche Dosis und dann fiel sie auch wie vom Blitz getroffen um. Und für mich war es eine Erleichterung, dass ich sie nicht leiden sehen musste. Und dann war der Tierarzt weg und dann lag sie da. Und sie sah plötzlich so klein und so zerbrechlich aus. Wie eine Zweijährige. Ich habe mich dann noch zu ihr gesetzt, habe ihr Büschel von Mähnen und Schweifhahn abgeschnitten, die hängen heute noch bei mir. Und irgendwie auf der einen Seite war mein Herz unheimlich schwer und doch leicht, weil ich wusste, dass es ihr jetzt besser geht.
Ja, das war wahrscheinlich der einzige tröstliche Moment dann, ne?
Ja, mit ihrem Tod ging auch etwas zu Ende. Ich war unendlich traurig und doch erleichtert.
Ohne mein Pferd. Wie war es dann danach?
Naja, ich bin dann nach Hause gefahren und habe mich dann, das ist auch eben aus dem, was noch damals in Erinnerung ist, was auch in meinem Nachruf steht, habe ich mich auf die Terrasse gesetzt, um überhaupt das realisieren zu können, dass sie nicht mehr da ist.
Ja. Mein 26 Jahre, ne?
Ja.
Da muss man ja auch mal drüber nachdenken, ne? Also ich sag mal, Hunde sind kürzer mit uns zusammen, aber Pferde sind einfach ja in der Regel mehrere Jahrzehnte mit uns zusammen,
Ja.
ne?
Ja, bei uns ist es hier sehr ruhig, also man hörte die Vögel und der Himmel war richtig blau und dann war da plötzlich eine einzige kleine Wolke, die sich langsam auflöste. So als würde sie gehen.
Ach, wie schön. Ja.
Ich werde sie auch immer vermissen, also mich und auch eine Woche später noch, also es ist also irgendwie immer noch schlimm gewesen.
Ja.
Es ist auch so, ich habe mich auch jedes Mal vor ihr geschämt, wenn ich sah, dass es ihr nicht gut ging, weil wir ihr Rentsch nicht mehr hatten und sie traurig war. Manchmal habe ich mich so sehr geschämt, dass ich nicht hinfahren konnte. Auch dafür habe ich mich natürlich geschämt.
Ich kann mir das gut vorstellen, dass man da ja, sich einfach nicht gut fühlt und man will ja einfach das Beste für sein Pferd, ist ja so.
Ja, sie hat aber vielleicht nicht verstanden, warum es plötzlich so war. Das konnte sie ja nicht verstehen. Nicht so, wie sie das eine Mal nicht wieder in dieses Paddock rein wollte und mich angeguckt hat und mir gesagt hat, ich will da nicht wieder rein. Und ich habe sie verstanden, weil wir uns einfach verstanden haben, nicht? Also.
Ja, und dann so, ja, ohnmächtig zu sein, da nicht handeln zu können, ne?
Richtig, es ist also dieses überhaupt nichts tun zu können und wo ich sage, ich wohne hier in einer Pferdegegend, aber ich finde nichts, was wie meine Ranch ist. Ich bin überzeugt, hätte ich die Ranch noch, wahrscheinlich würde sie immer noch leben. Weil es ihr da eben ihr einfach gut ging, weil sie pferdegerecht gelebt hat, obwohl sie eben die großen Turniere am Anfang hatte. Und einmal hat sie eine Kolik gehabt, da weiß ich aber, woher die kam. Der Stallmachter hatte das Wasser nicht gewechselt und die Vivi war sehr eigen, was ihr Wasser anging. Ihre Mama ist ja auf Ölgrund in Texas groß geworden. Und wenn das Wasser nicht gut roch, dann trank sie es nicht. Haben wir auf Turnieren gehabt, mussten wir Wasser aus dem Haus holen. In Dänemark an der Küste, in Moorgebieten auf Turnieren. Da mussten wir ins Haus gehen, uns das Wasser für sie holen. Später haben wir es in Kanistern immer beigehabt bei solchen Turnieren. Und sie hat es nicht getrunken. Und ich hatte da nicht in diesen Wassernapf reingeguckt und hatte nicht gesehen, dass da Pferdeäpfel drin waren. Es hat also eigentlich keiner bemerkt, weil sie tagsüber auf der Weide waren, abends zurückgingen und irgendwie. Naja, das war aber das einzige Mal, dass sie krank war.
Ja, das spricht schon für sich, ja. Und vor allen Dingen auch so, wie du vorhin beschrieben hast, in der Zeit, wo ihr dann ja auch so aktiv war. Also, das war ja immer so ein tiefes Miteinander, Verständnis und ja, und dann da von deiner Seite nicht anders handeln zu können, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das dann wirklich sehr viel Schmerz auch gebracht hat, ja.
Wir sind irgendwie als Gefährten auf die Turniere gezogen, ne? Wir haben im Pferdeanhänger neben ihr geschlafen und nachts gehört, wenn sie da ihr Rauffutter mümmelte. Das war also ein Miteinander. Wir haben auch Starts zurückgezogen, wenn wir meinten, es könnte zu viel für sie werden, weil sie ja sehr viele Disziplinen ging. Und ich habe auch immer nur eine geritten. Ich habe immer nur den Trail geritten und ich glaube ein oder zwei Mal eine Plätsche. Aber wir haben versucht, sie zu schonen, wo sie konnten. Und ich weiß, als er Europameister im Trail geworden ist, da hat er morgens die Showmanship mit sicheren Medaillenchancen rausgelassen, weil das war eine Prüfung, die hat sie nie gemocht. An der Hand spazieren geführt zu werden und da stehen zu müssen, das fand sie furchtbar. Und sie hat ein entsprechendes Gesicht gemacht immer. Das war ihr anzusehen, nicht? Aber auch sonst, also nicht nur diese Prüfung an der Hand. Wir haben da also dann gesagt, okay, wir ziehen sie da raus. Sie hat genug Prüfungen, sie braucht jetzt eine Pause. Und sie hat es uns eben gedankt, weil sie es verstanden hat.
Also aus meiner Arbeit kann ich auch ganz, ganz viel Rückmeldung geben, sobald die Pferde sich verstanden fühlen. Ja, da kommt so eine Erleichterung auf. Ich glaube aber, dadurch, dass die Situation ja so war, wie sie war, hat sie dich sicherlich aber auch wohl verstanden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich so unverstanden gefühlt hat jetzt im Nachgang. Das empfindet ja jeder anders. Ich bin jetzt jemand hier, der so mithört und einen neutralen Blickwinkel hat und einfühlen kann. Aber kann ich mir sehr gut vorstellen, wie es dir dann ging. Ich meine, es ist jetzt 10 Jahre her. Wie begleitet dich Divi dann jetzt so im Nachgang oder was war prägend?
Es ist einfach so, ich vermisse sie ebenso wie meinen Seelenhund immer noch. Ich habe große und kleine Bilder von ihr in meiner Wohnung. Im Büro hängt das Hufeisen, mit dem sie Europameisterin wurde, Trail-Europameisterin wurde, neben dem Schweifstrang von ihr. Im Wohnzimmer hängt ihr silberbeschlagenes Showhalfter, mit dem sie immer gewonnen hat, nicht immer gewonnen. So, und auf dem Flur steht ihr Sattel auf einem Sattelständer. Und im Wohnzimmer unter der Diele stehen die 25 größten und wichtigsten Pokale ihrer
Ja,
Turnierzeit.
auch schön. Was ist nun deine Botschaft an Menschen, die ihr Pferd gerade auf dem letzten Weg begleiten?
Das Wichtigste ist, lasst eure Tiere nicht alleine sterben. Sie brauchen euch, auch wenn es weh tut. Das war bei all meinen Tieren so. Und auch meinen Eltern habe ich die Hand halten können, als sie gingen. Denn ihr werdet es euch niemals verzeihen können, wenn ihr es nicht macht.
Sehr schön.
Und auch das weiß ich aus eigener Erfahrung. Meine Großmutter ist an dem Tag gestorben, an dem ich sie nicht im Krankenhaus besucht habe.
Danke dir. Die Baumaktion. Ich frage ja jede Interviewpartnerin, ob sie einen Baum für ihr verstorbenes Pferd pflanzen möchte. Ja, liebe Ute, möchtest du einen Divi-Baum pflanzen? Und wenn ja, welchen hast du dir ausgedacht?
Nun, ich würde eine Eiche pflanzen, weil sie für mich wie eine Eiche war. Und ich würde den ins Moor pflanzen, da wo mein Seelenhund und auch die anderen Hunde begraben liegen.
Ach, wie schön. Sind sie alle wieder miteinander verbunden?
Den Platz habe ich letztens meinen Enkeln gezeigt.
Ach, oh ja, schön. Also wenn du dann die Eiche pflanzt, freue ich mich natürlich auf ein Foto von dir.
Das wird noch was dauern.
Ja, aber ist egal. Alles zu seiner Zeit. Man pflanzt ja Bäume auch immer nur zu bestimmten Zeiten. Soll einfach eine Inspiration sein. Ja, und jetzt habe ich ja eine Botschaft von Divi. Als Dankeschön, dass du hier im Podcast für uns Zuhörer deine Geschichte erzählt hast. Bist du bereit?
Ja.
Verstorbene Welt wiederkehrend zu sein. Wandlungsmöglichkeiten zu die reine Quelle deiner Seele. Frühere Wanderungen, wodurch in der Impulsität Reife erzeugt, sind Hindernisse für emotionale Entfaltung und Liebesfähigkeit. Auseinandersetzung mit dich bewegt funkelnde Kraft. Dein Seelenheim dich heil werden lassen. Die Kräfte wirken durch dich. Liebe, Frieden, Unschuld, Mitgefühl, Verständnis und Vertrauen. Selbstvertrauen stets führt als Symbol für deine Schöpferkraft zu gebrauchen. Außerdem der Ausgleich der Kräfte in dir für positive Veränderungen reicht oder das Sterbende im wahrsten Sinne des Wortes dir mehr dient, in alle Ewigkeit. Das ist immer so eine Sache mit den Botschaften. Ich bekomme die Botschaften immer über Worte, über einzelne Sätze. Manchmal ist es wirklich Wort an Wort und jedes Pferd hat seinen eigenen Erzählstil. Und mir ist hier aufgefallen, dass der Erzählstil sehr in Stichworten war, was zwar manchmal dann wohl Sätze waren, aber Grammatik können ja Tiere nicht. Und ich lasse das dann bewusst so, um die wahren Worte, weil sie werden mir aus Büchern angegeben und da stehen ja alle Worte drin, aber sie werden mir explizit präzise angegeben und dann denke ich mir, nee, dann ist das auch die Energie von dem Pferd. Das ist das, was ich von ihr für dich empfangen habe.
Dankeschön.
Sehr gerne. Und wenn du jetzt, Divi, heute noch einmal etwas sagen könntest, was würdest du ihr sagen?
Ich hab dich lieb.
Sehr schön. Liebe Ute, herzlichen Dank für deine Geschichte. Und ich finde es wunderschön, dass Divi so nochmal ins Licht gesetzt wurde. Bedanke mich einfach von ganzem Herzen, dass du hier gesprochen hast.
Ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich und ich finde es auch toll, dass du diese Arbeit für Pferdemenschen machst.
Und auch dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, danke ich von Herzen, dass du uns bis hierher zugehört hast. In den Shownotes findest du alle ergänzenden Informationen und Kontaktdaten zu dieser Folge. Wenn du gerade selbst spürst, dass der letzte Weg mit deinem Pferd näher rückt und irgendwas in dir sagt, da stimmt etwas mit meinem Pferd nicht, ich spüre es, aber ich weiß einfach nicht mehr weiter, dann melde dich gern ganz unverbindlich bei mir. Du musst diesen Weg nicht allein gehen, gerade weil er so besonders und einmalig ist. Meine Kontaktdaten und mehr über meine persönliche Begleitung findest du ebenso in den Shownotes. Hat dir dieser Podcast gut getan? Dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst und mit Menschen teilst, denen er vielleicht Mut, Trost oder Kraft schenken kann. Ja, und wer weiß, vielleicht möchtest auch du die Geschichte vom letzten Weg deines Pferdes erzählen? Schreib mir einfach. Bis zur nächsten Folge von Hufspuren im Licht, wenn Pferde ihren letzten Weg gehen. Alle 3 Wochen neu hier auf diesem Kanal. Und vergiss nie, die Verbindung zu deinem Pferd bleibt. Für immer.